heute bei «Apropos» «Was kommt nach Vogue?». Ein dünnes Büchlein liegt im Moment an der Spitze von sämtlichen Bestsellerlisten. Es heisst «After Vogue», geschrieben ist der Popkritiker und Zeitautor Jens Balzer. Sein Ausgangspunkt ist das Massaker von der Hamas in Israel vor einem Jahr. Und die fehlende Empathie von denen, die sich sonst als sehr sensibel und tolerant verstehen. Das Massaker und auch der anschliessende Krieg hat bei den Linken und bei vielen, die sich selber als Vogue verstehen, einen tiefen Graben hinterlassen. Ein moralischer Bankrott, nennt es der Jens Balzer. Und er fragt sich, gibt es einen Ausweg aus diesem Bankrott? Gibt es überhaupt einen Weg, Vogue und Wokeness wieder positiv zu deuten? Gibt es eine Zeit after Vogue, sozusagen? Harte Fragen. Und Fragen, die ganz offensichtlich ein breites Publikum interessieren. Jens Balzer wird auch bald in Zürich auftreten, an einem Tagi-Talk. Heute besprechen wir sein Buch, und zwar mit der Literaturexpertin Nora Zucker. Sie ist jetzt bei uns im Studio zu einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast von «Tagesanzeiger» und der Redaktion der Media. Hoi, Nora.
Hoi, Philipp. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Nora, wir fangen ganz säufelig an. Wer ist Jens Balzer?
Der Jens Balzer ist, du hast vorher schon gesagt, ein renommierter deutscher Popkritiker und Autor. Und er schreibt eben für die Zeit, man kann ihn auch im Deutschlandfunk und Radio 1 immer wieder hören. Er schreibt eigentlich fast jedes Jahr ein Buch und ist wahnsinnig schnell, wenn es darum geht, dass irgendjemand etwas einordnen sollte im Bereich Popkultur. Und der Jens Balzer ist, wie ich finde, der einzige Mensch, den ich kenne, der wirklich stilvoll einen Totenkopfring tragen kann, ohne dass es total blöd aussieht.
Was befähigt ihn, ein Buch über Wokeness zu schreiben?
Der Jens Balzer ist unglaublich produktiv, und wenn man so ein bisschen schaut, worüber er schreibt und auch nachdenkt, habe ich das Gefühl, dass es kaum etwas gibt, das ihn nicht interessiert, das ihn nichts angeht. Und im gleichen Verlag, wie jetzt «After Woke» erschienen ist, ist bereits in der Reihe «Fröhliche Wissenschaft» sein Essay «Ethik der Appropriation» erschienen. Und in diesem Essay hat er sich am Reizwort «kulturelle Aneignung» abgearbeitet. Dem ist man ja eine ganze Zeit lang nicht, hat man nicht aus dem Weg gehen. Und er hat dort so ein bisschen aufgeschlüsselt, dass es eigentlich weder Musik noch Kunst noch Kultur gibt, einfach ohne irgendwie eine Form von Aneignung. Aber, und das ist sein Hauptanliegen, dass es eben unbedingt darum geht, die Unterscheidung zu machen zwischen guter und schlechter Appropriation. Und vielleicht auch noch, wie ich finde, für ihn ein treffendes Zitat aus dem Essay eben. «Es gibt von rechts ein sehr großes Interesse daran, Debatten um kulturelle Aneignung als Verirrung der völlig durchdrehenden Linken darzustellen. Dagegen müssen diese Debatten unbedingt verteidigt werden.» Also du hörst, er ist jemand, der sehr deutlich wird und auch ein politischer Mensch.
Durchdrehende Linke ist ja auch ein Thema in seinem neuen Büchlein. Vogue und Wokeness ist ja eines der Lieblingsschimpfwörter der Rechten, von der Kulturkonservativen, von der Kulturkämpfer. Dabei, so argumentiert Jens Balzer, sei das Wort eigentlich gar nie richtig positiv konnotiert gewesen. Wir haben uns bei «Apropos» auch schon über Wokeness unterhalten, aber wir müssen vielleicht gleich nochmal die Grundlagen klären. Woher kommt der Begriff genau?
Ja, also wenn ich richtig nachgeschaut habe, ist das Wort erstmal in der Schweizer Medien 2017 auftaucht. Und es hat eigentlich damit angefangen, mit der Aussage «Stay woke» und endet dann eben, du hast es auch schon gesagt, bis zu Formulierungen vom «Woke-Wahnsinn», wo immer gerne geredet wird. Jetzt «Stay woke» kommt eigentlich aus der Variante vom Englischen, wo die Afroamerikaner sprechen, und verbreitet sich eigentlich so in der Umgangssprache. Also man kann vielleicht so erklären, eine woke Person ist im ursprünglichen Sinn jemand, der aufmerksam ist und seine Umgebung, Menschen um sich herum und alles Zustand scannt hinsichtlich rassistischer Diskriminierung und anderer systematischer Benachteiligungen. Jetzt in den USA geht die Verwendung von «Stay woke» auf die 40er Jahre zurück, wo der Ausdruck von den schwarzen Menschen für die Sensibilität gegenüber Ungerechtigkeit eingesetzt worden ist.
Was sicher auch mit der wörtlichen Übersetzung dem Wort zu tun, das heisst nämlich so viel wie «wach sein».
Ja.
Wer hat denn den Begriff prägt in diesem Sinn?
die breite Hörerschaft wird wahrscheinlich der Ausdruck «Stay woke» am ehesten mit dem «Black Lives Matter»-Protest gegen Polizeibrutalität in Verbindung bringen, weil es dann in den sozialen Medien einen wahnsinnigen Aufschwung gegeben hat. Aber eben zuerst ist es darum gegangen, dass sich ja, die Schwarzen gegenseitig haben wollen warnen, sich der Unterdrückung bewusst zu werden. Und nachher, und dort hat der Musikkenner und Kritiker, was Jens Balzer eben auch ist, leitet eben auch das Wort «Vogue» aus der Musik ab. Also er erzählt dort vom Blues-Sänger Lead Belly. Dass der nämlich schon 1938 und sehr viel später dann die Soul-Sängerin Erykah Badu, die wahrscheinlich vielen von uns etwas wird sagen, dass die beiden eben in ihrer Musik immer wieder davon gesungen haben, dass es wichtig ist, wachsam gegenüber Diskriminierung zu bleiben, zu beobachten, sich weiterentwickeln. Und Erykah Badu sagt eben auch, dass es eben auch ganz wichtig ist, sich zu verabschieden von dem, was sich eben nicht weiterentwickelt.
Der Begriff hat recht schnell einen recht negativen Beigeschmack bekommen. Warum eigentlich?
Das ist ja immer so bei Sachen, die polarisieren, dass es der einen vielleicht zu viel ist und der andere zu wenig. Und eine Kritik an die Wokeness war sicher, dass man das Gefühl hatte, so, boah, dass alles, was irgendwie von weitem nach hypersensiblem und aktivistischem Protest aussieht, so, das gilt abgelehnt. Da irgendwie hat man irgendwie Angst vor gewalttätig wahrgenommenen Formen von Identitätspolitik. Aber was eben, glaube ich, gerade bei der Wokeness und beim Begriff Woke so wichtig ist zu erwähnen, und der Balzer macht das eben auch in seinem Essay, ist, dass es eben durchaus substanzielle Kritik aus dem eigenen linken Lager gegeben hat. Also, dass etablierte Linke davor gewarnt haben von einer Überidentifikation mit Benachteiligten und davon, dass Wokes politisches Engagement zu aggressiv daherkomme, um wirklich etwas zu verändern. Das finde ich schon sehr aufschlussreich.
Würde sich Jens Balzer selber als Vogue bezeichnen?
Ich kann natürlich nicht abschliessend für ihn reden, aber so wie ich seinen Text verstanden habe, würde ich sagen, bis zum 7. Oktober war er unbestritten ein Vogue-Mensch. Er sagt, dass er aber nach dem 7. Oktober seine progressive intellektuelle Heimat verloren hat. Und so liest sich eben auch der Essay. Also es ist ein aufrichtig besorgt und überlegt angriffiger Text. Und der Ton, in dem er geschrieben ist, erzählt, glaube ich, schon zwischen den Zielen viel darüber, dass auch für den Jens Balzer selber jetzt einiges auf dem Spiel steht.
Der 7. Oktober ist der 7. Oktober 2023, der Angriff von der Hamas auf Israel. Der Angriff hat Jens Balzer verstört als Angriff. Was ihn auch verstört hat, ist die Reaktion von gewissen Leuten auf den Angriff. Seine Geschichte fängt er an bei der Attacke auf das Techno-Festival. Warum genau?
Wir haben es vorhin schon davon gehabt, Jens Balzer ist ein Musikkenner und ein Musikkritiker und er ist vor allem auch einer, der die Clubszene in Europa unglaublich gut kennt. Und dass jetzt der islamistische Terror, also die Terroristen sich das Supernova-Festival ausgesucht haben, das hat ihn jetzt leider überhaupt nicht überrascht. Im Gegenteil, für ihn hat das absolut System, warum islamistischer Terror sich immer wieder auf Konzertsaal oder auf Queer-Clubs ausrichtet, weil das sind ja die Orte, oder? Das sind ja die Hotspots von Diversität, von Freiheit, von ja, Leidenschaft. Das sind vielleicht die letzten Orte, wo noch unterschiedlichste politische Haltungen können, nebeneinander eine Nacht tanzen. Oder? Und aber die Botschaft, die der Terror aussendet, ist, ihr seid nie nicht sicher. Und was er aber eben auch sagt, der Balzer, ist, bei Anschlägen, die es in Paris, in Orlando oder in Manchester gegeben hat, dort sei sofort eine Solidaritätsbekundung gekommen, aus der Techno, aus der Clubszene, viel Mitgefühl und Solidaritätskonzert, aber nach dem Massaker vom 7. Oktober nicht.
Wie war die Reaktion aus der Clubszene, aus der Technoszene nach dem 7. Oktober?
Ja, ohrenbetäubend schweigen, kann man so sagen. Und zwar ist geschwiegen worden, gerade von besonders engagierten Menschen, also Menschen, die ihre Stimme gegen Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Diskriminierung aller Art normalerweise erheben, aber offenbar nicht gegen Antisemitismus. Das zeigt sich besonders gut an der queer-feministischen Philosophin Judith Butler. Und zwar sind bei diesem Massaker Menschen entführt worden, verschossen, Frauen vergewaltigt. Und was hat sie gemacht, die queer-feministische Philosophin Judith Butler? Sie hat zu dem ganzen bewaffneten Widerstand gesagt und in diesem Zusammenhang die sexualisierte Gewalt infrage gestellt. Und das ist für den Jens Balzer eine derart irritierende Aussage aus einer eigentlich politischen Ecke, in dem eigentlich Leute sind, wo man würde sagen, bei jedem MeToo-Fall würden die sich als erstes mal mit dem Opfer solidarisieren, am Opfer glauben. Aber jetzt in dem Fall, ob jüdische Frauen wirklich vergewaltigt worden sind und geschändet, da ist sich jetzt Judith Butler nicht mehr ganz sicher und hat für das Beweis haben, obwohl ja Terroristen das alles selber schon dokumentiert haben. Also total bizarr.
Wie erklärt das zu Jens Balzer?
Also in diesem Text hört man auch immer raus, dass er bestürzt ist und dass er ganz viel auch noch nicht versteht. Aber er sagt, er probiere das darauf zurückzuführen, dass es irgendwie offenbar eine selektive Art vom empathisch Sein gibt. Das ist für ihn absolut verlogen und moralisch selbstgerecht. Eben gerade von diesen Leuten, die sonst so auf Awareness, also auf Achtsamkeit aus sind, hypersensibel sind gegenüber Mikroaggressionen und das ja auch, darf man glaube ich so sagen, auch gern so mit dem mahnenden Zeigefinger einmal die Leute korrigieren. Und was ihn eben genauso irritiert ist, dass es jetzt offenbar wieder Stimmen gibt, was er gemeint hat, hätten wir über die Zeit jetzt überwunden, dass es darum geht, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen und dass man einander fragt, auf welcher Seite stehst du? Mhm. Und dass es dann sich dort auch einfach trennt.
Alle Beschreibung würde eigentlich auch auf ihn zutreffen, sehr aware und auf Mikroaggression achten und so weiter.
Ja, und ich meine, das ist natürlich absolut bitter, oder? Und es kann man vielleicht da dazu noch sagen, er führt auch ins Feld, wie ihm das besonders im Kulturbetrieb auffällt. Und es ist dann eben nach dem 7. Oktober ganz schnell so wie gewesen, dass zum Beispiel jüdisch-israelische Künstlerinnen und Künstler nicht zu den Dokumenten eingeladen worden sind. Und es hat ganz viele verschiedene Boykottveranstaltungen gegeben, ich glaube fast so wöchentlich. Und das hat ja dann darüber hinaus auch bedeutet, dass ein Künstler oder eine Künstlerin gar nicht mehr für ihre Kunst eingeladen wird oder beurteilt oder Sichtbarkeit bekommt, sondern dass plötzlich die Herkunft höher gehängt wird.
Seine Grundfrage ist die folgende. Er fragt sich, wie kann es sein, dass jemand, der sich selber als Protagonist oder als Protagonistin von der politischen Emanzipation versteht, kein Mitgefühl hat für die Opfer des Massakers. Was sind denn seine Antworten auf diese Frage?
Ein ganz zentrales Thema, das ich hier gerne herausstreichen würde, ist, dass Jens Balzer der Frage nachgeht, inwiefern das verschiedene Strömungen vom Postkolonialismus in seiner unterschiedlichsten Ausprägung und Interpretation dazu beigetragen hat, dass es jetzt so ist, wie es ist. Vielleicht ein Beispiel von Jens Balzer dafür. Er redet von einer fehlgeleiteten Interpretation vom Postkolonialismus und zwar als sogenanntes Wahrheitsregime. Das kommt für ihn da in die Debatte dazu. Und das bedeutet, dass Menschen in Schwarz und Weiß eingeteilt werden, und jetzt zitiere ich, und jüdische Menschen als privilegierte weiße Menschen betrachtet und damit auf die Seite der Unterdrücker oder Kolonialisten gestellt werden. Das heisst, wer sich auf dieser Seite, also bei den Unterdrückern, befindet, hat in dem Sinn kein Anrecht darauf, seine eigene Erfahrung von Diskriminierung zu erzählen. Was da noch dazukommt beim Jens Balzer und was ich finde, kann man da kurz ansprechen, lohnt sich aber sehr ausführlicher in seinem Buch nachzulesen, ist eine Faszination für Erzählungen von Ursprünglichkeit und eine Konjunktur des Indigenen, was eben auch dazu führe, dass immer wieder so abenteuerliche Sätze, die man immer wieder kann lesen, hören, wo skandiert werden, wenn Palästina frei ist, dann werden wir alle frei sein.
Er nennt es einen moralischen Bankrott von der Wokeness, was dort passiert ist nach dem 7. Oktober. Glaubt er denn, dass Wokeness als Konzept völlig erledigt ist?
Nein, auf gar keinen Fall. Weil vermutlich, also ist jetzt nur so eine Annahme von mir, hat er ja sonst sein Buch anders titelt. Also er hat ja sicher ganz bewusst den Titel gewählt «After Woke» und nicht «Anti-Woke». Und zwar aus dem Grund, dass er ja sagt, die Anliegen sind ja nach wie vor da, also soziale Gerechtigkeit, Teilhabe für alle, das muss ja unbedingt in der Zukunft übergerettet werden, wo eben nicht von einer erstarkenden Rechten übernommen wird.
Was sind denn seine Vorschläge, um das überzuretten?
Also ich glaube, man darf den Jens Balzer durchaus jemanden nennen, der sich für auch Utopien ausspricht. Er findet, es muss eine neue Utopie von Wokeness geben. Und wie lässt sich das jetzt so erklären, dass es verständlich ist und trotzdem nicht verkürzt? Ich habe Jens Balzer so verstanden, dass es ihm darum geht, dass die Vorstellung von Identität, die einfach nur auf Herkunft reduziert wird, wieder vielschichtiger verstanden wird, deutet wird. Und dass es eben wirklich, das klingt vielleicht ein bisschen simpel, darum geht, dass man sagt, jede Gruppe, marginalisierte Gruppe, soll Teilhabe haben, soll können mitdiskutieren an unseren gesellschaftlichen, politischen Diskussionen. Und er sagt einfach, was wichtig ist, ist, man muss jetzt so eine Art, wie soll man sagen, Infrastruktur geschaffen werden, in der das überhaupt wieder kann ermöglicht werden. Und ganz wichtig ist auch, es geht ihm ja darum, dass er nicht möchte, die ganze progressive, woke, linke Szene einfach restlos abschaffen, sondern es geht wie darum, wie kann man das identitäre Denken anders leben und diskutieren, als dass man dann aus Versehen eben doch der Rechten näher kommt als der Linken. Und die Jens Balzer sagt es eigentlich ganz einfach, es geht um Grautöne, es geht um neue Debatten, wo man ja wieder miteinander redet, ganz wichtig, und kritisch hinterfragt und natürlich sich selber auch immer wieder ehrlich reflektiert.
Wie kommt denn das an, was jetzt Jens Balz schreibt?
Ja, also es gibt ja immer, wie bei allen Streit, gibt es ja auch die Leute, die dann lange noch gar nichts gesagt haben. Und sicher sehr froh sind, dass jetzt Jens Balzer, dass man aufgeschrieben hat, was viele andere seit dem 7. Oktober sicher auch irritiert, wenn nicht gar erschüttert. Jetzt muss man sich halt salopp gesagt zusammenreissen und überlegen, wie kann man die guten Ideen, die emanzipatorischen Ansätze einerseits beschützen, aber eben auch wieder zum Mittelpunkt von der Diskussion werden zu lassen. Und da muss man aber schon noch sagen, die Jens Balzer hat seine Hoffnung auf die, ich sage jetzt mal, diese verirrten Wokies, die hat er aufgegeben. Aber, und ich glaube, so ist auch die Ausgangslage dann vom Schluss von seinem Buch, ist eben, es gibt ja noch sehr viele andere und die müssen jetzt vielleicht auch mitdenken.
Er wünscht sich eine Debatte, er wünscht sich einen grossen gesellschaftlichen Diskurs. Sein Buch steht eben, wie gesagt, bei allen Bestsellerlisten weit oben. Entsteht denn dieser Diskurs jetzt? Was hast du das Gefühl?
Du, ich weiss es nicht so genau. Er wird einfach wirklich überall besprochen. Es sind 10'000 Exemplare, also schnell in die zweite Auflage, die kursieren. Ich traue mich einmal nicht so in die Kommentarspalte zu schauen von der Buchbesprechung oder Interviews mit ihm, weil ich weiss, da wird es wahrscheinlich ziemlich hoch hergehen. Aber da ja Kommentarspalte nicht das echte Leben ist oder nicht nur das ganze echte Leben ist, glaube ich schon, dass jetzt ein Jahr nach dem 7. Oktober einiges so ein bisschen aufbricht. Also, dass sich da eine Bewegung zeigt, aber also Jens Balzer, sein Buch «After Vogue» ist jetzt sicher eine engagierte und leidenschaftliche Grundlage für eine komplexe Debatte. Und man könnte sagen, Jens Balzer hat einen Anfang gemacht, weitermachen, vor allem mitmachen müssen jetzt eben die anderen.
Danke, Nora.
Danke, Philipp.
Der Tagi-Talk mit dem Jens Balzer findet am 6. November im Kaufleuten in Zürich statt. Informationen, die zu Billett kommen, tun wir noch in der Episodenbeschreibung verlinken. Das war's gewesen. Unsere aktuelle Folge von «Apropos». Ich habe geschwätzt mit Nora Zucker. Produziert hat die Folge Sarah Spreiter. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.